Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was tut sich eigentlich an der Spitze der Schweizer Forschung? Dieser Frage widmet sich die Sommerserie von Wissenschaft DRS 2. Hören Sie jetzt den zweiten Teil mit Katharina Boxler. Neuro, so heißt kurz und bündig einer der vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten nationalen Forschungsschwerpunkte NFS. Rund 40 Millionen Franken investiert der Nationalfonds in den NFS Neuro. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier mitarbeiten, treiben eine verhältnismäßig neue Erkenntnis weiter. Die Erkenntnis, dass unser zentrales Nervensystem, unser Gehirn und Rückenmark also, Schädigungen nicht nur kompensieren, sondern auch reparieren kann. Dass das Gehirn nach einer Verletzung nicht nur die verbliebenen gesunden Areale neu organisiert, wie nach einem Hirnschlag etwa, sondern dass im Gehirn und Rückenmark Nervenzellen frisch entstehen und wachsen können. So lässt sich zumindest im Tierversuch Vergesslichkeit dank dieser neu sprießenden Zellen genauso kurieren wie eine Querschnittlähmung. Neu entstehende Nervenzellen, nachwachsende Nervenverbindungen? Bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts galt dies als ausgeschlossen. Wer dennoch von Neurogenese, von der Geburt neuer Nervenzellen im zentralen Nervensystem erwachsener Menschen sprach, riskierte seinen guten Ruf.
Das waren richtige Dokumente, das stand in den Lehrbüchern. Jemand hat mir sogar mal gesagt, es wäre ein Naturgesetz. Und wenn man dann genau hinschaut, was die Evidenz eigentlich war, dann ist die plötzlich gar nicht wirklich überzeugend gewesen, sondern es war mehr so Plausibilität. Die Plausibilität kam natürlich zum Teil aus der Methodik. Man konnte ja das lebende Gehirn bis vor kurzem gar nicht beobachten. Man hat das alles immer unter dem Mikroskop beobachtet, aber das waren tote Präparate.
Wir bewegen die Patienten sehr intensiv. Das heißt, sie müssen sehr häufig und sehr schnell Bewegungen wiederholen. Und bei den meisten Patienten sieht man auch eine deutliche Verbesserung. Wir haben einen Patienten zum Beispiel, der zu Beginn der Studie mit einer starken Lähmung versehen war. Er konnte gar nicht seine Hand reichen zum Begrüßen. Und am Ende hatte er die motorische Funktion so stark verbessert, dass er sich normal verabschieden konnte. Das sind dann ganz schöne Momente.
Die Neurogenese ist einer der faszinierendsten Entwicklungen in der Neurobiologie. Aber die Tatsache, dass wir sie möglicherweise sogar therapeutisch auch beim alten Individuum einsetzen können, ist eine ganz faszinierende Möglichkeit, die sich jetzt bietet.
Welches die molekularen und zellulären Mechanismen dieser Plastizität und Neurogenese im Gehirn und Rückenmark sind, das herauszufinden und therapeutisch anzuwenden, ist das Ziel der derzeit über 400 Forschenden innerhalb des NFS Neuro. Sie arbeiten an 8 großen Projekten, befassen sich mit neuronalen Stammzellen, mit der Behandlung von Hirnschlag oder Parkinson, mit der Heilung von Querschnittgelähmten oder Hirntumorpatienten. 3 dieser Projekte, jene von Martin Schwab, Robert Riener und Roger Nitsch, werden wir in dieser Sendung kennenlernen. Wir erfahren, ob wir uns bald gegen Alzheimer impfen können, wann sich das Rückenmark von Querschnittgelähmten wieder zusammenfügen lässt und wie ein Roboter Gehirn- und Rückenmarksverletzten das Zähneputzen wieder beibringt. Mäuse können bekanntlich nicht lesen und schreiben, und sie kennen auch die Uhrzeit nicht. Und dennoch sind sie in Roger Nitschs Labor Modell für demente Menschen. Roger Nitsch ist Chef der psychiatrischen Forschungsabteilung der Universität Zürich. Er arbeitet mit transgenen Mäusen. Mit Mäusen, die aufgrund gentechnischer Tricks eine Demenz entwickeln. In ihrem Gehirn lagert sich ein kleines Eiweiß ab, das die Tiere vergesslich macht. Dement, wie sie sind, können sie sich zum Beispiel den Weg zu einem neuen Futterplatz nicht mehr merken und die Erinnerung an die bisherige Futterquelle verblasst. Roger Nitsch und sein Team haben es bei ihrer Gentech-Mausforschung auf eben dieses kleine Eiweißschnipsel abgesehen. Auf das Peptid A-Beta-Amyloid, das die neuronalen Nervenzellen der Labormäuse zuerst verklebt und schließlich vergiftet. Genauso wie es auch im Gehirn von Alzheimer-Patienten passiert. Seit Jahren schon arbeiten Nitsch und seine Leute an der Alzheimer-Impfung, die die giftigen Ablagerungen, die neuronalen Plaques zum Verschwinden bringt, den geistigen Abbau stoppt oder gar rückgängig macht. Letzteres für den Fall, dass die Krankheit noch nicht allzu fortgeschritten ist. Im Tierversuch klappt's.
Wir können beispielsweise heute schon an transgenen Mäusen nachweisen, dass die Reduktion dieses Peptids durch Antikörper beispielsweise dazu führt, dass die Mäuse wieder besser funktionieren.
Eine Spritze soll's also dir einst richten. Ein riesiger Absatzmarkt winkt jenen, die das erste spezifisch wirksame Alzheimer-Medikament entwickeln. Allein in der Schweiz leben etwa 70.000 Alzheimer-Kranke. Entsprechend groß ist der Ehrgeiz der Forschenden.
Also es sind derzeit mehr als 15 pharmazeutische Firmen mit solchen Projekten unterwegs im Moment, mit riesigem finanziellen Aufwand. Also wir sind überhaupt nicht die Einzigen und wir sind auch nicht die Ersten, die sowas machen. Wir haben allerdings einen speziellen Ansatz. Unsere Antikörper sind humane Antikörper und sozusagen der Natur nachgebaut. Wir erhoffen uns, dass sie dadurch ein sehr viel besseres Sicherheitsprofil haben als sozusagen künstliche Antikörper.
Antikörper sind Eiweißmoleküle, die Krankheitserreger, im Fall der Alzheimer-Demenz die Amyloid-Ablagerungen, erkennen. Die Antikörper docken an diese Ablagerungen, an die Plaques an und lösen Alarmsignale aus, damit körpereigene Abwehrzellen die Eindringlinge unschädlich machen. Bei Mäusen funktioniert's. Tatsächlich sind die meisten vormals von Amyloid-Plaques geplagten Zürcher Gentechnager nach der Antikörperimpfung wieder fit. Die Plaques sind weg und die Mäuse schlauer. Diese Antikörperimpfung ist Roschenitschs zweiter Anlauf. Die Versuche mit seinem ersten Impfstoff in Europa und den USA mussten vor 7 Jahren abrupt abgebrochen werden. Die Studie mit 300 Alzheimer-Patienten sollte die positiven, nebenwirkungsfreien Ergebnisse der Tierexperimente bestätigen. Die ersten Resultate waren vielversprechend.
Wir haben in unserer Kohorte gefunden, dass die Patienten, die jetzt langfristig erhöhte Antikörperspiegel in ihrem Blut hatten, dass die stabilisiert wurden. Das heißt, die Demenz, die normalerweise ja fortschreitet, ist dieses Fortschreiten der Demenz aufgehalten wurde. Währenddem bei Patienten, die keine solche Antikörper entwickelt hatten, unabhängig davon, ob sie die Impfung bekommen hatten oder Placebo bekommen hatten, keinen solchen Effekt gezeigt hatten.
Die erhofften Wirkungen waren also eingetreten. Doch bei 18 Versuchspersonen kam es auch zu unerwünschten Nebenwirkungen. Sie erkrankten an Hirn- und Hirnhautentzündungen. Was war geschehen? Die Patienten erhielten damals eine sogenannte aktive Impfung. Diese Impfung enthielt eine abgeschwächte, synthetische Version des giftigen A-Beta-Amyloids und sollte das Immunsystem der Patienten auf Hochtouren bringen. Und das tat sie bei den meisten Patienten auch. Wie gewünscht ging deren Immunsystem mit Antikörpern und Fresszellen auf die Amyloid-Plaques los. Doch offensichtlich war die Impfung etwas zu viel des Guten. Sie stachelte die Immunabwehr einzelner Patienten dermaßen an, dass diese sogar mit T-Zellen gegen die Eindringlinge vorrückte und so bei 6% der Versuchspersonen eine Entzündung im Gehirn auslöste. Ein schwerer Rückschlag. Denn der Abbruch bedeutete zurück auf Feld 1, zurück zur Maus. Weg von der aggressiveren Impfung mit dem giftigen Amyloid hin zur sanfteren Variante der Antikörperimpfung. In einigen Monaten nun will Roschenitschs Team die ersten Menschen mit dem neuen Wirkstoff impfen. Diesmal hoffentlich ohne Nebenwirkungen. Wir sind im Roboterlabor der Zürcher Universitätsklinik Balgrist. Hier, wo Maschinen Menschen etwas beibringen. Das Gehen, Zähne putzen oder Brotschneiden etwa. Es sind Fähigkeiten, die nach einer Hirnverletzung, einer Querschnittlähmung oder einem Hirnschlag oft mühsam neu erlernt werden müssen. Die 36-jährige Andrea Weiss trainiert gerade mit einem Computerspiel ihren gelähmten Arm. Unterstützt vom Physiotherapeuten Martin Sattelmeier und geführt von Armin. Armin hat zwar einen menschlichen Namen, aber so aussehen tut er überhaupt nicht. Armin ist ein im Rahmen des NFS Neuro entwickelter Rehabilitationsroboter. Er besteht aus Metallteilen und vielen Drähten, die den rechten Arm von Andrea Weiss umfassen, wie eine Art Hightech-Gips. Armin registriert und verstärkt jede noch so kleine Muskelbewegung der Patientin. So, dass Andrea Weiss trotz Teillähmung in Arm und Hand das Ballspiel auf dem Bildschirm vor ihr meistern kann.
Also wir haben am Anfang ein Ziel formuliert und das ist, meine Haare wieder zusammenbinden und Velofahren, also dass ich wieder zum Steuerrad greifen und heben und so.
Labyrinth haben Sie letztes Mal gespielt, oder?
Ja.
Können wir hier einstellen. Wir sehen hier Arm Elevation, das ist immer die Bewegung nach oben, geht immer von 60 bis 80 Grad. Und dann können wir einstellen, ob wir horizontale Bewegungen mit dem Arm machen wollen, Ellbogenextension, also Beugung oder Streckung, oder mit dem Unterarm eine Drehung machen. Wir machen jetzt hier die Ellbogenbeugung und Streckung und können wir hier die Maximalwerte vorgeben. Mit denen fangen wir an und eventuell steigern wir sie dann weiter.
Ich habe einen Schlaganfall gehabt vor einem Jahr. Die rechte Seite ist betroffen und am Anfang konnte ich nicht laufen, jetzt kann ich wieder laufen. Einfach der Arm wird noch, also die Hand vor allem, wird noch nicht greifen und ja, da arbeite ich jetzt dran, oder?
Ist das gut für Spieler? Sollen wir noch ein Spiel machen?
Machen wir noch eins.
Eins machen wir noch und dann machen wir die dritte Phase.
Ja.
Und los geht's.
Robert Riener leitet das Labor, das im Rahmen des NFS Neuro solche Rehabilitationsroboter baut und testet. Der Maschineningenieur entwickelt sozusagen sensible Maschinen. Maschinen, die es den Patienten erlauben, mit technischer Hilfe Bewegungsabläufe, wie etwa Gehen oder Greifen, neu zu lernen.
Der Roboter kann erkennen, wie viel Eigenbeitrag von dem Patienten kommt, durch Kraftsensoren und durch Bewegungssensoren, die vom Patienten kommt. Und wenn der Patient zu schwach ist, dann unterstützt der Roboter am Anfang automatisch mehr. Und je besser der Patient wird, umso weniger muss der Roboter unterstützen.
Diese computergestützte Therapie bewegt nicht nur die Muskeln, sie fordert auch das Gehirn der Patienten. Denn der Roboterentwickler Robert Riener nutzt für seine technische Arbeit die neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Heute ist klar, dass Sinneseindrücke, Muskelbewegungen und Hirnaktivierung einander wechselseitig beeinflussen und eng miteinander verschaltet sind. Hirn- oder Rückenmarksverletzungen können diese Kommunikation empfindlich stören. In der Rehabilitation sollen die verschiedenen Körperebenen wieder lernen, aufeinander zu hören.
Durch die Bewegung, die durch den Roboter unterstützt werden, werden Rezeptoren aktiv, Signale von den Sinnesorganen, von den Hautsinnesorganen, von den Gelenken, den Muskeln, wandern ins Rückenmark und ins Gehirn. Dort werden sie verschaltet, sodass dann neue Verschaltungen entstehen, die letztendlich die Erzeugung von den motorischen Signalen, also von den elektrischen Signalen, die dann vom Gehirn und Rückenmark in die Muskeln zurückgehen, auf die Weise verbessert werden. Das ist ein häufiges Wiederholen dafür nötig und dadurch werden diese Verschaltungen einfach optimiert und verbessert.
Um diese Verschaltungen zu stimulieren und zu verfestigen, entwickeln Robert Riener und seine Mitarbeiter spezielle Rehabilitationsprogramme. Diese sollen die Patienten reinziehen, sie auf möglichst vielen Sinnesebenen ansprechen, zum Beispiel mit Computerspielen fürs Auge, Tönen fürs Ohr oder mit virtuellen Alltagsaufgaben am Computer wie Zähneputzen, Brot schneiden, Fleischklöße in die Pfanne legen.
Was haben Sie letztes Mal gemacht?
Letztes Mal habe ich das Brot geschnitten.
Legen wir damit wieder los?
Ja.
Schauen wir mal. Hat das gut geklappt?
Ja, so lala.
So lala.
Hirnschlagpatientin Andrea Weiss versucht, ein Brot zu schneiden. Ihr rechter Arm ist in die Armschiene des Roboters eingebettet. Vor ihr, auf einem Bildschirm, sieht sie ein Brot, ein Messer und eine Hand. Bewegt Andrea Weiss ihre Hand, bewegt sich auch die Bildschirmhand. Mehrere Anläufe braucht's, dann hat sie das Messer im Griff. Jetzt geht's ans Schneiden. Nicht einfach, wenn Hirn und Arm den Kontakt zueinander verloren haben.
Probieren Sie mal ein paar Scheiben nach außen zu schieben. Super. Noch eine. So, fertig.
Jetzt kann ich schon ein bisschen den Arm lupfen, aber mit der Hand etwas heben, da brauche ich den ganzen Körper, oder? Also es ist einfach etwas, was ich jetzt nicht tue wie vorher, oder? Wo wieder sollte kommen und ja.
Noch einen von dem Brot schneiden oder eine andere Aufgabe?
Eine andere Aufgabe.
Okay.
Also bei diesen Spielen oder Alltagssachen, die man machen muss, das ist auch noch witzig.
Neben der rein physikalischen Rücksendung von Sensorinformationen ins zentrale Nervensystem kommt auch noch das Motivationslevel dazu. Wenn die Patienten Spaß haben und motiviert sind, dann werden bestimmte Stoffe im Gehirn ausgeschüttet, die den Heilungsprozess und diese neuen neuronalen Verschaltungen verstärken können. Das weiß man aus Grundlagenforschungsexperimenten.
Das letzte Mal habe ich das noch nicht bewegen können. Das ist etwas Schönes.
Armroboter Armin wird im Moment gerade in einer Studie getestet. Verbessert er die Beweglichkeit der Patientin? Beschleunigt er die Rehabilitation? Solche Fragen werden noch nicht lange gestellt. Volker Dietz hat die wissenschaftliche Auswertung der Neurorehabilitation als Chef der Paraplegieabteilung am Zürcher Unispital Balgrist vorangetrieben.
Dieses ganze Gebiet ist nach wie vor brachliegend im Sinne von Evidence-Based Medicine. Das ist nach wie vor, dass jeder im Grunde macht das, was er für richtig hält. Es gibt keine wissenschaftlich fundierte Therapien. Und der Sinn und die Vorstellung war damals, dass die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Neurorehabilitation, Regeneration weit fortgeschritten war, aber dass die klinischen Partner fehlten. Und das war der entscheidende Punkt. Und da, meine ich, haben wir viel erreicht. Und es ist uns gelungen, dass das eine Vollprofessur dann wurde und inzwischen sogar ausgebaut wurde.
Volker Dietz und seine Reha-Abteilung arbeiten eng mit den Grundlagenforschern des Instituts für Hirnforschung der Universität und der ETH Zürich zusammen. Dort hat sich Martin Schwab der Behandlung des Rückenmarks verschrieben. Das Ziel? Querschnittgelähmte Menschen sollen dank einer Antikörpertherapie wieder laufen lernen. Dieses Projekt ist sozusagen das Juwel, das schlagzeilenträchtigste Forschungsgebiet innerhalb des nationalen Forschungsschwerpunkts Neuro. Seit 1,5 Jahren laufen die Tests mit einem Eiweiß, das die frisch verletzten Nervenfasern von 50 Querschnittgelähmten wieder zum Wachsen bringen sollte. Und siehe da, sie wachsen tatsächlich, die Nerven. Und dies, wie in den Tierexperimenten, ohne unerwünschte Nebenwirkungen.
Aber man sieht auch Nervenfasern in Regionen wachsen, wo sie normalerweise gar nicht hingehören. Also es wäre nicht erstaunlich gewesen, wenn man falsche Verbindungen gefunden hätte, aber wir finden sie nicht. Das heißt, das Gehirn oder das Nervensystem insgesamt ist viel schlauer, als wir gedacht haben.
Warum aber bringen Schwabs Leute verletzte Nerven in die Gänge, wo dies doch von der Natur gar nicht vorgesehen ist? Weil Martin Schwab vor 20 Jahren einen Geistesblitz hatte und eine These aufstellte, die sämtlichen Lehrbuchmeinungen der damaligen Zeit widersprach. Nervenfasern würden schon wachsen, wenn man sie nur ließe.
Als Forscher freut einem das auch, einen anderen Standpunkt einzunehmen. In meinem Fall war das so, dass ich mir sagte, ja, also im Straßenverkehr haben wir Rotlichter und Grünlichter. Wir haben nicht Grün und die Abwesenheit von Grün, wir haben auch Rot. Das gilt auch für die Physiologie. Wir haben Hormone, die die Zuckerausschüttung fördern und Hormone, die die Zuckerausschüttung bremsen. Wir haben Neurotransmittoren, die Nervenzellen erregen und Neurotransmittoren, die Nervenzellen hemmen. Also weshalb hat noch niemand postuliert, dass es Wachstumshemmstoffe gibt?
Die These war aufgestellt, jetzt musste der Beweis her. Anfang der 90er Jahre entwickelten Martin Schwab und seine Mitstreiter einen ersten Antikörper. Dieser brachte die Nervenfasern rückenmarksverletzter Mäuse und Ratten zum Wachsen und die Tiere konnten ihre gelähmten Beine oder gar die Pfoten wieder bewegen. Der Beweis war also erbracht. Doch nun galt es, jenes Stoppsignal zu finden, das der Antikörper offensichtlich ausschalten konnte. Nach einer langwierigen Suche isolierten die Forscher um Martin Schwab im Jahr 2000 zeitgleich mit Konkurrenten in den USA das lange gesuchte Eiweiß. Martin Schwab gab ihm den Namen NoGoA. NoGo für nichts geht. Der Schlüssel zur Entwicklung eines neuen, spezifischen und für den Menschen geeigneten Antikörpers war gefunden. Dieser wurde schließlich in einer engen Forschungspartnerschaft mit dem Pharma-Multi Novartis entwickelt und bereits an Querschnittgelähmten getestet.
Wir haben Patienten, wo wir Effekte sehen, wir haben andere, wo wir wenig zurzeit noch sehen. Man muss schauen, wie stabil das bleibt über die Zeit, ob es sich weiter verbessert oder ob es sich wieder verschlechtert und so weiter. Diese Forschungen sind alle im Gang zurzeit.
Noch ist diese erste Studie mit Querschnittgelähmten, bei der die Verträglichkeit der Therapie im Vordergrund stand, nicht vollständig ausgewertet. Doch sind Martin Schwab und seine Pharmapartner bereits daran, die nächste, größere Studie, die sogenannte Phase 2, vorzubereiten. Diese prüft dann explizit die Wirksamkeit der Therapie. Steh auf und geh. Erinnere Vergessenes, bewege deinen gelähmten Arm. Biblisch fast sind die Hoffnungen, die der Forschungsschwerpunkt Neuro heraufbeschwört. Doch noch gibt es sie nicht, die klinisch taugliche Alzheimer-Impfung oder die Spritze gegen durchtrennte Rückenmarkstränge. Denn Spitzenforschung ist selten eine Sache schneller Erfolge. Nicht beim Rückenmarksforscher Martin Schwab, nicht beim Roboteringenieur Robert Riener und nicht bei Roger Nitsch, der mit seiner Alzheimer-Impfung schon mal ganz nah dran war am Durchbruch.
In der Medikamentenentwicklung rechnet man eigentlich immer mit Rückschlägen. Aber sie sind natürlich schon zunächst mal auf der einen Seite erschrocken, auf der anderen Seite haben sie aber natürlich auch eine gewisse professionelle Brille auf, mit der sie sofort anfangen zu verstehen, was passiert denn da jetzt eigentlich. Und nachher, wenn man dann wieder etwas mehr Zeit hat, kommt die emotionale Enttäuschung.
Ja, das kommt immer wieder vor, dass man zu lange vielleicht am Tisch sitzt ohne ärztliche oder therapeutische Begleitung, denkt, dass man die ideale Lösung hat, die das medizinische Problem löst. Wenn man es dann aber den klinischen Leuten vorstellt, dann sind sie extrem überrascht und sagen, das geht gar nicht, dass man den Ellbogen gar nicht so bewegen kann, wie wir dachten. Wir konnten dann die Technik anpassen und das Gerät viel besser machen.
Einen Geistesblitz hat man hier und da, aber natürlich nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche. Und es braucht dann sehr viel harte Arbeit, um das auch zu beweisen. Es braucht sehr viele Experimente, um so etwas nachzuweisen. Und Zeiten, wo man monatelang arbeitet und nicht vom Fleck zu kommen scheint, gehören auch dazu. Man muss dann einfach überzeugt sein, dass man schon auf der richtigen Spur ist.
Von Geduld und Erfolg in der Schweizer Forschungslandschaft. Sie hörten den zweiten Teil unserer Sommerserie zur Spitzenforschung in der Schweiz und den vom Nationalfonds geförderten Forschungsschwerpunkten. Redaktion und Moderation der heutigen Sendung zum NFS Neuro, Katharina Boxler. Nächste Woche geht's bei Wissenschaft RS2 ums Gefühl. Dann stellen wir Ihnen den Schwerpunkt affektive Wissenschaften vor und erfahren, was Emotionen von Gefühlen unterscheidet und wie viel verschiedene Emotionen in uns stecken. Wissenschaft RS2, wie immer samstags 12.40 Uhr oder in der Wiederholung am Sonntag um 19.30 Uhr, hier auf DRS 2.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.